Servus, Christi und hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger, der uns heute zum Buchstaben E bis, ich sage mal, Fragezeichen bringen wird, der sein Weinwissen in diese Richtung weiter mit uns vertieft, weil wir sind dann doch jetzt schon mal ein paar Buchstaben weiter endlich. Grüß dich, René.
Ja, ich grüße dich auch aus der wunderschönen Südsteiermark. Es ist unglaublich, was wir geschafft haben, dass wir wirklich schon bis zu E gekommen sind.
Ja. Und vielleicht schaffen wir diesmal drei Buchstaben in einem Podcast.
Ja, das bezweifle ich, aber ich bin guten Mutes, dass wir weiterkommen.
Ja,
und ich glaube, wir starten gleich durch.
Ja, bitte, bitte. Was hättest du?
Ich hätte gesagt, wir starten mit einer Süßwein-Variante, dem Eiswein.
Yes, hätte ich auch.
Und der Eiswein ist richtig spannend, weil der Eiswein muss bei mindestens 7 Grad minus gelesen werden und bei mindestens minus 7 Grad verarbeitet werden. Das heißt, am besten wäre es, wenn er bei minus 10 Grad gelesen wird, damit er im Keller dann mindestens minus 7 Grad bei der Verarbeitung hat. Man muss
Wer prüft das, wenn ich fragen darf?
Der Kellereinspektor.
Okay. Okay.
Also du musst, wenn du Eiswein lesen willst, musst du das anmelden. Dann kommt der Herr Kellereinspektor, der holt dann seit dem Moment rein. Und wenn das nicht passt, dann darfst du keinen Eiswein machen. Dann wird das, dann hast du Pech gehabt. Und deswegen ist das Thema Eiswein auch in der Steiermark oder in Österreich wirklich eine Spezialität geworden, weil es wird, also leider gefriert es halt nicht mehr so viel, wie es halt seinerzeit einmal gefroren hat. Und es gefriert halt immer dann zu spät, dass eben fast das Traummaterial halt nicht mehr das Beste ist. Weil man muss wissen, Eiswein, natürlich, wann gefriert es? Im Dezember. Und du musst dann schon bewusst Trauben hängen lassen, die dann eben im Dezember erst zu frieren anfangen. Und wenn das dann im Jänner, Februar erst passiert, dann ist das Traummaterial halt schon sehr beeinträchtigt und du hast halt einfach nicht mehr das, was du haben willst. Und warum machst du eigentlich Eiswein? Es geht ums Konzentrieren, also wie die Botrytis, Cinerea, was wir schon bei B gehabt haben, macht auch das Gefrieren was. Es kristallisiert den Zucker und es konzentriert. Und deshalb schaust du eigentlich, dass du natürlich eben diesen Eiswein gefrieren lässt, damit sich der Zucker und alles karamellisiert, also nicht karamellisiert, einfrierst und konzentriert.
Mhm.
Pass auf, jetzt kommt ein Satz, der ist ganz wichtig. Und es ist verboten in Österreich, dass man Trauben liest, also runterschneidet und eingefrierst. Das heißt, es muss am Stock passieren.
Also ich kann nicht nachhelfen. Ich darf sie nicht
Okay. Richtig, das darfst du aber in Kanada. In Kanada darfst du es runterschneiden, eingefrieren und dann Eiswein draus machen.
Okay, gut. Also wäre jetzt vielleicht auch nicht mein erster Griff gewesen, als Konsument im Regal oder zum Regal Eiswein aus Kanada. Ich habe bisher gar nicht gewusst, dass es den gibt, aber danke dafür. Und würden wir dann nicht machen, oder? Würden wir nicht kaufen, oder?
Will ich nicht kaufen, aber die echten Eisweine aus Kanada zählen sicher zu den besten. Da gibt es ein Weingut, das heißt Inniskillen. Und Inniskillen Eiswein habe ich in Amerika drin verkauft, ohne Ende. Also da haben wir in einer Wintersaison sicher eine Palette von dem verkauft, weil das ist einfach fantastischer Süßwein. Aber das, oder Eiswein, wie auch immer. Und aber der wird natürlich hergestellt eben am Stock.
Okay. Für mich jetzt wieder, weil ich habe mich mit dem Thema, bevor wir, glaube ich, den allerersten Podcast zu Süßwein oder grundsätzlich auch zu der Region, da waren wir ja am Neusiedlersee, natürlich mit dem Hans-Martin Gesellmann und zu dem Thema Kracher. Da ist es mir bewusster geworden, überhaupt mich damit mal stärker zu beschäftigen. Deswegen frage ich nochmal wirklich als Newbie, als Azubi. Süßwein ist entweder Botrytis oder Eiswein? Oder gibt es noch weitere Möglichkeiten? Ich meine, ich kann ja einfach auch Zucker hinzugeben.
Könntest du auch, was aber keinen Sinn macht. Es gibt natürlich, das können wir bei S besprechen, den Strohwein.
Mhm.
Das ist dann, da werden dann die Trauben gelesen, auf Matten aufgelegt, also kommt auch aus dem Burgenland, in der Gegend um Rust. Da werden eben die Trauben gelesen, werden aufgelegt auf Matten und dann eben getrocknet, also fast rosiniert und dann eben gepresst. Es gibt aber auch die Spät, also du musst nicht immer zwanghaft eine Botrytis haben. Wenn es einfach die Trauben länger hängen lässt, dann hast du natürlich auch eine größere Zuckerkonzentration und dann kannst du auch Spätlesen und Auslesen machen. Aber eben die Prädikate Bärenauslesen und Trockenbärenauslesen sind dann schon, also vor allem die Trockenbärenauslese, mit Botrytis behaftet.
Okay, also Spätlese könnte es ohne Prädikat geben, wäre auch schon süßer, weil natürlich die Traube länger hängt und dadurch süßer wird.
Ist ein Prädikat, also ist ein
Ja.
Prädikat, aber ohne Botrytis.
Ohne Botrytis. Okay,
Muss nicht, also
verstanden.
genau, also nicht ohne zwanghafte Botrytis. Und was auch
Okay.
wichtig ist, das könnte man auch bei K machen, aber jetzt bevor ich das Wort wieder vergiss, Kryoextraktion heißt das Ganze. Das ist eben das, wo eben die eingefroren werden.
Okay, das ist das, was die Kanadier zum Beispiel
Genau.
machen dürfen und wir hier nicht.
Absolut
Und
richtig.
ansonsten ist Eiswein aber, wie du gesagt hast, das ist für uns dann wieder wichtig, eine absolute Ausnahme mittlerweile oder etwas ganz Besonderes, weil es zu diesen Temperaturen nicht mehr so häufig kommt oder weil der Winzer sagt, das Risiko gehe ich gar nicht ein, dass es so kalt werden könnte.
Genau, also so wie unsere Winter da verlaufen inzwischen, dass du selten Frost kriegst oder nicht einmal Schnee oder gar nichts, dann musst du schon überlegen, ob du, man, die Winzer kennen ja den Jahresverlauf. Also du wirst dir ja die Wetterstationen ja anschauen und wenn die sagen, du kriegst einen kalten Winter oder es könnte sein, dass es Frost gibt oder du lässt einfach was hängen, weil's der Wurscht ist. Dann kannst du das natürlich machen und dann hoffentlich kommt dann ein Eiswein raus.
Okay. Ich hätte noch einen anderen, also einen anderen Begriff, tatsächlich nur einen anderen bei E und bei dem weiß ich auch gar nicht, ob der so sexy ist für dich jetzt als Sommelier, als Weinakademiker, aber für mich als Konsument ist der wichtig. Ich schmeiße ihn mal rein und bin gespannt, was du sonst noch hast. Und zwar das Etikett. E-Etikett. Wie lese ich das? Was weiß ich? Oder was kann ich als Konsument, als Weinkäufer oder auch wenn du jetzt als Sommelier kommst, das passiert ja immer wieder, der Wein wird geordert und ich bekomme die Flasche gezeigt. Und zwar mit dem Etikett natürlich, Vorderseite nach vorne. Zack, ist sie da vor meinem Gesicht. Was mache ich jetzt damit?
Ich
Ganz
muss,
blöd gefragt.
na, ich bin, ich, das, das Wort Etikett ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil eine Etikette sagt ja schon, kann ja schon sehr viel über ein Weingut aussagen. Wenn du diese neuen Etiketten jetzt siehst, wo es vor allem aus dem Südfrankreich kommen oder aus dem Jura kommen oder sehr viele Naturweinetiketten, da siehst du schon einmal, da, das ist sehr, sehr hip, sehr modern. Das suggeriert
Bisschen
ja schon,
bunter
bisschen
vielleicht.
bunter, genau, das suggeriert ja auch schon, dass es eben ein hipper Wein ist, dass es was Außergewöhnliches an Wein ist. Für mich eine der schönsten Etiketten auf dem Planeten ist das Etikett von Weingut Knoll, wo eben der heilige Urbanus rum ist. Und das ist ein Etikett, das sagt ja schon, das sagt schon alles aus,
Tradition
Tradition.
in genau,
Ah, genau.
genau, Tradition.
Also das ist ein Traditionsetikett. Oder wenn du die ganzen Bordeleser oder Burgunder-Etiketten anschaust, das sagt dir schon Tradition. Das heißt, du kannst, wenn du Etiketten anschaust, also du kennst den Wein einmal gar nicht und du schaust auf die Etikette, siehst schon einmal, ob das ein traditioneller Betrieb ist oder eher ein jugendlicher Hipsterbetrieb ist. Muss nicht immer sein, kann sein. Dann ist natürlich eins wichtig, dass du auf der Etikette liest, wer das ist, wo das herkommt und welche Qualität in der Flasche ist. Und dann ist der Jahrgang wichtig, ist klar, der steht oben. Und dann steht auf der Etikette immer auch die Prüfnummer oben. Und
Auf der
jetzt
Rückseite in der Regel, oder?
genau, auf der Rückseite. Und jetzt kommt aber ein bisschen die Krux in der ganzen Geschichte. Man, das Thema Prüfnummer, da können wir erst, wenn wir zu P kommen, kommen wir zur Prüfnummer. Aber wenn man ein, zwei Sätze darüber verlieren müsste, weil ich, das ist ein leidiges Thema, das Prüfnummer-Thema. Wenn jetzt oben steht die Herkunft und wir nehmen die größte Herkunft her, das wäre Wein aus Europa, dann Wein aus Österreich, also wir werden immer kleiner, Wein aus der Steiermark oder Bergwein oder Landwein und dann kommen eben die genauen Herkünfte mit dem DAC-System. Und man sieht dann schon auf der Flasche oben, wenn er keine Qualitätsprüfnummer hat, dann steht oben meistens Bergwein oder Wein aus der Steiermark. Was halt wegfällt, ist halt genau das die kleinste Herkunft. Also wenn man diese Prüfnummer nicht hat, dann darf man eben die kleinste Herkunft, das ist eben die Lage Vulgoride hinten auf die Etikette nicht draufschreiben. Und das will man aber, deswegen schaut man halt, dass man das Thema Prüfnummer eben, dass man eben die Prüfnummer kriegt. Und die Etikette sagt dir halt genau das. Ist es, welche Qualität ist der Wein, welche Herkunft ist der Wein, welcher Winzer ist der Wein und welcher Jahrgang ist der Wein. Und wie wir gesagt haben, je fancy oder wie auch immer das Etikett ist, es könnte dir sagen, wenn du den Wein eben nicht kennst, ist das ein traditionelles Weingut oder was passiert da?
Okay. Es sagt mir ja aber auch noch ein paar andere Dinge, über die wir in früheren Folgen schon gesprochen haben, und zwar den Alkoholgehalt.
Richtig, genau.
Es sagt mir aus, ob Sulfite, in dem Fall Sulfite gleich Schwefel, oder drin sind. Also so ein
Sulfid
bisschen
ist
was
Schwefel,
sagt,
genau.
ja. Also letztendlich kann ich so ein bisschen was für mich rauslesen. Also ich sage jetzt mal als Semi-Sauvignon für mich persönlich. Alkohol haben wir schon mal besprochen. Bei Rotwein ist für mich kein Problem, finde ich gut, darf auch mehr sein. Wir wissen, dass das heutzutage aber bei dem einen oder anderen nicht so ist. Das ist schade. Also bei mir ist es so, wenn jetzt zum Beispiel da ein Burgenländer mal 14 plus hat, ein Spanier 15 plus und die anderen Faktoren stimmen auch, ich lasse mich davon nicht abschrecken. Ich finde das sogar gut. Ich finde das in der Regel sogar sehr gut.
Ja, ich unterstütze dich auch inzwischen schon in der These, weil, also wie wir eben in Piemont waren, sind wir draufgekommen, dass es, ich meine, in Piemont wird es selten Rotwein geben. Es gibt einige, die haben 12, 5, 13, aber die meisten Rotwein in Piemont haben 13, 5, 14, 14, 5. Aber es ist so ganz einfach, wenn das Traumaterial nicht reif ist und du hast nicht die physiologische Reife, dann ist es halt so, dass eben ein bisschen mehr Zucker aufbaut. Aber die Weine schmecken nicht alkoholisch. Und wenn wir uns ehrlich sind, das Thema
Genau.
Alkohol, es steht eine Zahl hinten oben und die Zahl ist variabel. Das heißt, die ist variabel mit 0,5%. Und wir wissen inzwischen, dass diese 0,5 Spanne auch sehr gern eingesetzt wird. Also wenn 12, 5 oben steht, könnte er auch 13 oder knappe 13 haben. Und wenn eben auch 14,5 oben steht, könnte der Wein auch wahrscheinlich ein bisschen mehr haben. Also so genau ist es nicht.
Ja,
Wichtig
und mir
ist,
schadet es nicht, also sage
und
ich
es,
ganz, ganz ehrlich.
nein, und wichtig ist, und das macht man dann beim Buchstaben H, dass die Harmonie des Weines. Und da geht es genau um das, wenn der Alkohol plus der Wein in Harmonie ist, dann ist mir das wurscht, was da hinten oben steht an Alkohol.
Ja, du hattest das auch schon bei B wie Balance auch
Genau.
schon angesprochen. Und ich möchte noch mal zu Sulfit oder Schwefel. Auch da haben wir festgestellt, oder ich persönlich als Konsument, wenn ich jetzt so eine junge, hippe Weinflasche oder Etikett vor mir habe, und ich kann vielleicht daraus schließen, dass es sogar ein Natural Wein ist, so ein bisschen besser kommt der bei mir persönlich an. Aber ja, Geschmack ist erlernt und ich bin jetzt nicht jünger geworden, sondern eher älter, wie alle. Und bei mir ist es eben gelernt. Ich komme mit tatsächlich Schwefel im Wein hervorragend klar. Und wenn es ein Demeter, Natural, Bio, was auch immer Wein ist, dann schadet es bei mir nicht, wenn der geschwefelt wurde oder geschwefelt ist. Ich weiß nicht, was man dann sagt. Das könnte ich auch noch für mich daraus sehen. Gibt es sonst noch was, was wir sehen könnten?
Das Thema Schwefel machen wir bei S, wenn wir das wirklich, da werden wir fast eine ganze Folge brauchen für das Thema,
Gerne.
weil das ist wirklich ein ganz spannendes Thema. Ich warte, bis du mich fütterst.
Ja, tatsächlich, E habe ich ja auch schon angekündigt. Das war's bei mir zum Buchstaben E. Ich finde alles andere,
Dann
ja.
über Edelstahltank braucht man nicht viel reden.
Ja, wir haben über Tank geredet oder über Fässer. Ich kann hier an der Stelle bekennen, ich bin Edelstank. Das ist jetzt ein schöner freudscher Versprecher gewesen. Ich bin Edeltank-Fan bei Weißwein. Ich
Ja.
weiß nicht warum. Beim Rotwein darf es ja genau das Gegenteil sein, aber bei Weißwein finde ich es schön, wenn er, und das sagen ja auch oft die Winzer oder auch Sommeliers, der ist klassisch ausgebaut. Und klassisch scheint bei Weißwein Edeltank zu sein, also Edelstahltank zu sein.
Edelstahltank.
Meine Güte.
Die klassische Ausbauweise sind eigentlich immer große Holzfässer, aber eben seit den 60er Jahren ist der Edelstahltank eingezogen. Und der Edelstahltank ist ja eigentlich wirklich ein tolles Gebinde, weil du kannst es eben perfekt regulieren. Das heißt, du kannst es kühlen, du kannst es wärmen, es gibt keinen Geschmack ab. Und du hast recht, eben für Weißwein, wo du eben die Traube oder die Frucht, es kommt immer darauf an, was willst du für einen Wein am Ende des Tages, aber wenn du einen klassischen Wein ausbauen willst, das heißt, ein klassischer Wein ist der, was eher mehr von der Frucht getragen ist, oder ganz einfach, einer der besten Sauvignon Blancs in Österreich oder auf dem Planeten, der Cranachberg Sauvignon Blanc vom Sattlerhof, wird auch nur im Stahltankhaus gebaut. Weil sie sagen ganz klar, sie wollen keine Verfälschung eben durch ein Holzfass oder ein anderes Gebinde haben. Jetzt kommt immer darauf an, was willst du? Den klarsten, also die klarste Fruchtaromatik und die Unverfälschtheit kriegst du natürlich in einem Stahltank hervor. Und du kannst den Edelstahltank natürlich auch perfekt, Blechsack, reinigen, mit Temperatur kühlen oder eben wärmen. Also es ist schon ein tolles Gebinde, mit dem du eben sauber arbeiten kannst. Und es
Und
geht
ist
eben
ein
um Sauberkeit.
Edelstahl immer gleich Stahl? Also wenn jemand sagt Stahltank, ist das gleichzeitig ein
Das
Edelstahltank?
ist der
Also
Edelstahl, das ist genau richtig. Das ist genau der Edelstahltank.
sehr gut. Ja, wie gesagt, kann ich absolut nachvollziehen. Für Weißweine ist, wie du gesagt hast, das bringt den Wein unverfälscht, oder was hast du gerade gesagt?
Ich hätte gesagt, genau, es ist also unverfälscht. Du hast halt keine Einflüsse von einem Holz oder von irgendwas. Du hast eben genau die Frucht und die Traube, die du hast, weil du eben keinen Einfluss von einem anderen Geschmacksbild hast.
Okay, und damit wären wir eigentlich schon beim F, und F wäre dann Fass. Beim Fassgeschmack, den kann man natürlich auch nutzen, um einen Wein nochmal, ja, um ihm Ausdruck zu verleihen, sage ich jetzt mal als Laie.
Genau. Also wenn wir von Fässern sprechen, dann sprechen wir zu 90% von Eichenfässern. Oder der Winzer sagt dir einfach, dass es eben ein Akazienfass wäre und eben keine Eiche. Aber wenn wir von Fässern sprechen, ist es ein Eichenfass. Wenn wir von kleinen Fässern sprechen, haben wir eh schon gesagt, dann sprechen wir von 225 Liter Fässer. Das sind die Barrique-Fässer. Das hatten wir schon bei B.
Auch aus
Und
Eiche.
auch aus Eiche, richtig. Wenn wir von Burgunderfässern sprechen, sprechen wir von 228 Liter Fässern, auch aus Eiche. Und wenn wir von großen Holzfässern sprechen, sprechen wir alles, was über 225 Liter ist. Also ein 300 Liter Fass wäre auch schon ein Eichenfass.
Und ist das Thema Fass in Österreich noch so, wie es früher einmal war? Also gibt es noch so viele Fassbinder? Schaut man drauf, dass die Fässer aus den heimischen Wäldern sind oder vielleicht jetzt sogar mehr als früher? Oder ist Französisch, sind wir auch F wie französische Fässer, sind französische Fässer eigentlich noch das, was man am liebsten benutzt?
Du hast vollkommen recht, es wird immer mehr geschaut, dass die heimische Eiche forciert wird. Und da gibt es ein paar Winzer schon, Sattlerhof zum Beispiel wieder, macht aus eigenen Eichenfässern die Fässer. Dann der Herrenhof Lamprecht aus Markthartmannsdorf macht auch schon aus eigenen Eichenfässern. Die Grundidee ist ganz einfach, noch mehr Herkunft eben in den Wein zu bringen und der Gedanke ist schon, wenn die Eiche vor der Haustüre wächst, dann nimmst du natürlich diese Eiche her. Und das macht schon richtig Sinn. Und ja, es wird immer mehr Holzfass wieder genommen. Es werden immer mehr gebrauchte Holzfässer wieder genommen, weil es eben dem Wein auch gut tut. Also das Thema neue Holzfässer ist jetzt, natürlich musst du irgendwann einmal ein neues Holzfass kaufen, aber das Geschmacksbild, das haben wir jetzt eh schon gesehen in Österreich, dass die holzgetragenen Weine sind eben nicht mehr die, was so aktuell sind oder so in sind. Die Winzer gehen weg von Neuholz, eher zu gebrauchten Holzfässern, damit du eben, das Holz macht dir mehr als nur einen Geschmack abzugeben. Du hast eine Mikrooxidation drinnen, der Wein kriegt Sauerstoff, der Wein wird dadurch ein bisschen enger. Und deswegen Holz ist wichtig für die Vinifikation, ja, aber eben ohne wesentlichen Geschmack abzugeben.
Okay. So, was ist noch wichtig? Irgendwo muss der Wein ja dann reinkommen, damit ich ihn verkaufen kann, damit ich ihn ausschenken kann, und das ist die Flasche.
Genau.
Völlig banal irgendwie, aber ich habe schon einmal eine Frage gestellt bei einer Führung, bei einer Verkostung, Und da hat man mich angeschaut, ja, also als, wie, warum, wie komme ich überhaupt auf diese Frage? Dass man bei Weißweinen, Roséweinen durchsichtige Flaschen nimmt, das ist, glaube ich, absolut irgendwie klar oder geläufig. Man kann es natürlich auch anders machen. Aber dass man bei Rotweinen die Wahl zwischen Grün und Braun hat, das hat mir keine Ruhe gelassen. Und bisher habe ich keine Antwort.
Es geht um Licht. Es geht um den Lichteinfall. Und also grüne und braune Flaschen, du hast weniger Einstrahlung vom Licht, weniger UV-Strahlen. Du hast der Wein, da geht es um die Farbe, um die Pigmente auch. Das heißt,
Also
wenn
bei Braun noch weniger als bei Grün, oder?
das wäre eine wissenschaftliche Arbeit, da bin ich ganz ehrlich, welches dann besser ist, kann ich das nicht beantworten. Grün und Braun sind einfach beide fantastische Farben eben für die Flasche. Aber welche dann wirklich die bessere ist, kann ich dir nicht sagen. Aber du
Ich glaube,
kannst
das
einmal.
ist echt eine Endverbraucherfrage. Warum? Weil man ja beim Sortieren, also zumindest in Deutschland ist es so, du stehst vor zwei verschiedenen Containern. Es ist nämlich eben nicht Buntglas, sondern es ist braun und grün, was du separat reinwirfst. Und wenn du das häufiger machst, was man als Weintrinker halt häufiger tut, dann
Ja.
stehst du davor und denkst, warum gibt es grün und warum gibt es braun und warum wird das getrennt, während das ja hierzulande wunderbar alles in Buntglas gegeben werden kann.
Ja, genau. Also ich bin ja ehrlich, ich hätte noch nie braun und grün getrennt. Ich habe das alles in einen Topf geworfen,
Ja,
aber
aber
also
so sind's
in
halt.
einen Eimer. Aber was du ein, du kannst ein Experiment machen. Tu einen Rotwein in eine weiße Flasche und stell ihn einmal in die Sonne und, oder in Licht. Und du wirst sehen, dass über die Zeit sich die Farbe verändern wird. Das Wichtigere ist eigentlich der Schaumwein, Vulgo Champagner oder Sekt oder Cava. Die brauchen dunkle Flaschen. Weil wir haben da ein Experiment einmal gemacht in Deidesheim. Da hat Meininger eingeladen zu einer Verkostung. Und da haben wir Sekt, das ist um Ruinart. Ruinart hat das veranstaltet, weil Ruinart hat weiße Flaschen. Und die haben dann wirklich gezeigt, wie sich mit falscher Lagerung, das heißt Lichteinfall und UV-Licht, ein Champagner sich verändert in einer weißen Flasche. Und deswegen ist immer ganz wichtiger, wenn man Champagner oder Sekt oder wie auch immer kauft, der sollte und muss dunkel gelagert werden. Auch wenn es eine dunkle Flasche ist, ist gescheiter, du lässt eine Verpackung drinnen und schaust, dass es finster und dunkel gelagert wird. Ich persönlich würde nie einen Sekt oder Champagner kaufen, der im Regal steht mit einer hellen Flasche und ist die ganze Zeit von Lampen was ist angestrahlt wird. Weil du merkst ganz einfach, der Sekt oder Champagner verändert sich. Und du kriegst ganz klar eine krautige Aromen. Der Wein wird einfach schneller reif. Und das ist wirklich grauslich, wenn du es dann einmal kosten kannst, was ich in ein paar, wir haben das gemacht in einer Stunde, glaube ich, und in einem Tag, in einem Monat und in einem Jahr. Und das, was du in einem Jahr dann zum Trinken gekriegt hast, das war wie eine Krautsuppen. Also das war wirklich grauslich.
Okay. Ungeöffnet in dem Fall, einfach durch den
Ungeöffnet in
Lichteinfall.
richtig.
Oh,
Deswegen
wow.
ist die dunkle Flasche wichtig.
Okay. Dann lass uns doch bei den Flaschen noch bitte kurz bleiben, weil ja, für mich als Konsument ist das ja das, was ich dann täglich in der Hand habe oder auch eben im Kühlschrank. Und da gibt es die sogenannten Langhalsflaschen, die machen mir so ein bisschen das Leben schwer. Und jetzt war ich ja gerade im Wagram und hatte die relativ häufig, teilweise auch aus der Wachau und so weiter, also Niederösterreich. Warum, wieso, weshalb?
Die Schlögl-Flasche, was du ansprichst, das ist eine klassische Riesling-Flasche, wenn man so will. Und ja, ich finde sie wunderschön.
Ja.
Aber, jetzt kommt das Aber, du hast vollkommen recht, es ist halt sicher einer der unhandlichsten Flaschen für einen Weinkeller oder für einen Kühlschrank. Weil gefühlt passt denn nirgendwo rein, weil sie immer zu lang ist.
Ja.
Und auch wenn es, also sie ist auch unstapelbar, du kannst, also was mir schon Flaschen runtergeflogen sind, nur wegen dieser Schlögelflaschen, weil du probierst das immer sauber zu stapeln und zum Einschlichten, aber irgendwie fliegt es halt immer außer. Ich finde sie aber trotzdem wunderschön. Also ein
Aber
deutscher
ist sie nur
Riesling.
schön oder ist sie auch funktional? Also hat sie irgendwas, wo man jetzt sagt, da, das ist für
Ich
den
sage, es
Wein
ist,
besser?
na, es ist Tradition. Also es ist wirklich Tradition und so wie deutsche Rieslinge, ja, gehören in der Schlögelflaschen rein. Elsässer Riesling gehört in der Schlögelflaschen rein. Also es ist schon für Riesling vor allem die Flasche die richtige.
Okay.
Ob es für die Schlögl-Flasche eine richtige Geschichte gibt, bin ich ganz ehrlich, bin ich überfragt.
Könnten wir bei Essen noch nachliefern?
Könnten wir bei S wie Schlögl-Flasche nachliefern?
Also ich habe tatsächlich auch nichts mehr zum Thema F. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Müssten wir schon zu G gehen und würden wir G noch schaffen oder hast du noch etwas im Buchstaben F?
So, ich bin ehrlich, das G müssen wir in Ruhe machen. Was ein Wort wäre, was auch sehr oft be benutzt wird, ist flüchtig. Sehr viele sagen, der Wein ist flüchtig oder der hat etwas Flüchtiges. Und flüchtig sind einfach Aromen, die entstehen die entstehen in der Vergärung. Und diese flüchtigen Aromen können von Uhu über Nageljack, über ja, eher diese Uhu-Nageljagd-Geschichten.
Also eher was Chemisches.
Das ist ein Vorgang, das ist ein Vorgang, der eben in der Vergärung passiert. Und flüchtig, ich können, ja, das sind einfach diese.
Ist er denn dann auch flüchtig, also schnell weg?
Es geht um Essig, ja, aber ja, es geht eher um diese Essigsäuren. Es kann sein, dass es sich verflüchtigt, du hast absolut recht. Und aber es sind eher diese Essigsäuren, die dann im Wein eben entstehen. Und das, so der Essigstich, was dann da ist, das sind diese flüchtigen Säuren, diese flüchtigen Gerüche. Du kannst es mit Belüften, was wir bei Beige besprochen haben, beim Belüften kann es sein, dass diese flüchtigen Aromen wieder vergehen. Und wenn sie da bleiben, hast du Pech gehabt.
Dann ist es ein
Aber
Weinfehler. F
ja,
wie Fehler.
ich würde schon sagen, es ist F wie Fehler. Aber es passiert in einem Gärprozess und ja, es sind einfach Essigsäuren und verschiedene Säuren, die dann einfach diesen Geruch hergeben.
Okay, da würden wir vielleicht bei Weinfehler nochmal drauf eingehen, wenn es also wirklich Fehler sind, die länger bleiben, die einfach im Wein sind und nicht flüchtig. Aufgrund der Zeit hätte ich jetzt nur noch vielleicht ergänzend, weil du, als du flüchtig gesagt hast, fiel mir noch was anderes ein, wo wir auch immer mal wieder drauf schauen und sagen können, Farbe beziehungsweise Farbstoff. Farbstoff gibt's nicht in unseren Weinen. Fragezeichen.
Na, also wenn du ehrlichen Wein machen willst, dann gibt es keinen Farbstoff. Die Farbstoffextraktion kommt eben aus der Schale. Und bei O wie Orange Wein haben wir eben weiße Traubensorten, die auf der Maische liegen. Das heißt, die Schale liegt im Saft und dann werden eben Farbstoffe extrahiert. Dann hast du eben den
So
Orangenwein
wie ein
beispielsweise.
Blanc de Noir, ein Weißwein, der aus Rotwein gemacht wird, aber durch eben keinen Skin Contact, durch keine Schale ist keine rote Farbe drin, oder?
Richtig. Blanc de Noir ist aber sofort gepresst, ohne Schalenkontakt, genau.
Also die
Und
Farbe ist in der
in der
Schale. Das könnten
Schale.
wir noch beim Buchstaben F festhalten. Die
Genau.
Farbe vom Wein kommt aus der Schale.
Genau. Und das Gleiche wie die sogenannten gleichgepressten oder weißgepressten, das sind eben Rotweine, die eben sofort gepresst werden und dann kommt eben ein weißer Saft raus. Weil wenn du, egal, eine weiße oder rote Schraube mal schälst, dann wirst du sehen, das Fruchtfleisch ist immer weiß.
Ja, cool.
Und
Also ich finde, das war jetzt noch wichtig für
ja,
F.
und wenn du das presst, dann hast du natürlich immer einen weißen Saft, außer du lässt die Schale liegen, also den Wein auf der Schale, dann hast du wie beim Tee eine Auslaugung der Schale und dann kommen eben die Farbstoffe hervor. Es gibt dann wieder Rebsorten, die mehr Farbe geben, die anderen weniger. Die dunkelste Farbe kommt vom Tanat. Tanat ist eine Rebsorte aus Frankreich. Und das ist auch, wenn man so will, der schwarze Wein aus Madiron. Also Madiron ist der Ortschaft, ist das Ortschaftel. Und der schwarze Wein aus Madiron ist wirklich, der ist so dunkel, tief schwarz. Also da siehst du beim Glasl wirklich nicht mehr viel durch. Das ist ein tief schwarzer Wein. Und das ist eben
Okay.
Tanat. Und Tanat gibt eben Gerbstoff ab.
Okay. Und ob denn die Farbe auch gleichzeitig, also je dunkler oder je dunkler, desto mehr Geschmack, das machen wir dann beim Buchstaben G. Also
Richtig.
Farbe nicht immer gleich Geschmack. Und bis dahin kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bitte weiterhin. Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Ciao.
Alles Liebe und ich freue mich wieder, wenn es weitergeht. Ciao, ciao.